You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Bei mir ist der Mann, der seit 7 Jahren Kultursenator ist, Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Er schreibt nebenher regelmäßig Bücher und scheint über eine Woche, ja, nicht mit 168, sondern eher mit 268 Stunden zu verfügen. Sie wissen schon, wer bei mir ist. Er war auch ein Top-Kandidat für das Amt des Staatsministers für Kultur und Medien der Bundesrepublik Deutschland. Es wurde, wie wir alle wissen, Claudia Roth, sehen wir es positiv, eine gute Nachricht für Hamburg. Carsten Broster, herzlich willkommen hier im Podcast.
Moin, Herr Iken.
Ja, kleine Brücke schon nach Berlin geschlagen. Es geht los mit den 5 Fragen als Aufwärmübung. Und Sie dürfen mir verraten, welche Stadt Ihre Lieblingsstadt ist.
Hamburg.
Hamburg jetzt. Das kommt überraschend. Warum?
Weil ich tatsächlich jemand bin, der eine große Fähigkeit hat, sich an den Orten, an denen ich mich befinde, heimisch zu fühlen. Das geht eigentlich halbwegs zügig, dass ich, wenn ich es schaffe, mir selber ein Umfeld zu bauen, in dem ich mich wohlfühle, ich nicht getrieben bin von diesem Gefühl, ich muss woanders noch hin. Das ist wahrscheinlich, wäre ich jetzt, wenn ich noch in Gelsenkirchen wäre, hätte ich jetzt wahrscheinlich Gelsenkirchen gesagt. Wenn ich noch in Berlin gewohnt hätte, hätte ich noch Berlin gesagt. Da ich aber seit vielen Jahren sehr gerne in Hamburg wohne, ist das tatsächlich ein Ort momentan, wo ich mich rundum wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, hier kann man eine ganze Menge machen, hier ist auch noch eine ganze Menge Potenzial. Und ich einfach viele Menschen um mich herum habe, die ich echt gerne mag. Und das ist für mich fast wichtiger als der Ort, sind tatsächlich die Menschen, mit denen man zusammenlebt. Erst die machen den Ort ja. Also ich brauche jetzt nicht irgendwie eine Landschaft, auf die ich gucken kann oder sowas. Das ist eher zweitrangig, ehrlicherweise.
Als Sie 2011 von Berlin nach Hamburg kamen, haben Sie am Anfang so ein bisschen gefremdet mit der Stadt, hatte mich noch in Erinnerung. Pendler gewesen.
Ich bin Pendler gewesen, das hat aber eher private Gründe, weil meine Frau damals noch in Frankfurt-Oder an der Viadrina gearbeitet hat, die Familie in Berlin war und insofern Berlin so ein bisschen der logische Familienmittelpunkt war und deswegen sind wir 3 Jahre lang gependelt und haben im Prinzip sozusagen dann die Familien-Homebase in Berlin noch gehabt, bis die Kinder irgendwann gefragt haben, sag mal, warum ziehen wir eigentlich nicht nach Hamburg, und dann haben wir das auch relativ schnell gemacht.
Und jetzt wollte man den Lockrufen aus Berlin nicht folgen.
Nein, das ist ja auch schon wieder fast 3 Jahre her. Das hatte was damit zu tun, ehrlicherweise, dass das Amt, so wie es da aufgesetzt ist, aus meiner Sicht vergleichsweise unspannend konturiert ist, weil es zum einen ein Problem mit sich bringt für alle, die es machen würden, die nicht gleichzeitig Bundestagsabgeordnete sind, weil es eigentlich eine parlamentarische Staatssekretärsposition ist, die auch einen guten Teil ihrer Macht aus dem Mandat nimmt, das ich nicht gehabt hätte, wenn ich das gemacht hätte. Insofern wäre das, glaube ich, nicht klug gewesen. Man wäre eher so ein bisschen wieder amputiert unterwegs gewesen. Und das Zweite, was mir durchaus auch wichtig ist und was ich hier in Hamburg sehr schön finde, ist, dass wir hier Kulturpolitik gesamthaft denken, also inklusive der wirtschaftlichen, kreativwirtschaftlichen Zusammenhänge. die in Berlin ja völlig verteilt und größtenteils im Wirtschaftsressort liegen und man insofern Kulturpolitik eigentlich eher nur als das Fördernde, als das Schöne und so ein bisschen versuchen, eine große Staatserzählung, das war so Michael Naumann ja noch, der das versucht hat, so eine Staatserzählung zu entwickeln aus diesem Amt, aber eben ein guter Teil der Gestaltung der Rahmenbedingungen von Kultur und Kulturwirtschaft gar nicht in der eigenen Hand liegen. Und dann ist lieber in einem kleineren Umfeld richtig machen, als in so einem großen immer das Gefühl zu haben, der Werkzeugkasten ist nur halb bestückt.
Kommen wir zurück in dieses kleinere Umfeld, die fünf Fragen. Frage 2, Ihr Lieblingsstadtteil?
Mein Lieblingsstadtteil, alles. Ich habe gar nicht den einen, alle, bei denen ich aufs Wasser gucken kann und am liebsten auf die Elbe.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude in der Stadt ist, glaube ich, schon die Elbphilharmonie. Das ist schon wirklich ein grandioser Bau, wo ich auch immer noch neue Ecken entdecke, die ich schon wirklich architektonisch hochbegeisternd finde.
Bis die neue Oper kommt. Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort?
Mein Lieblingsort ist, glaube ich, tatsächlich der Elbstrand in Blankenese immer noch, sagen, weil das wirklich, wenn man da das Treppenviertel runtergeht und dann unten, ich weiß nicht, als wir das erste Mal das gemacht haben und unsere Kinder noch klein waren und dann fuhr genau in dem Moment, in dem wir uns durchs Treppenviertel runterbewegt haben, fuhr so ein Containerschiff vorbei und meine kleine Tochter sagte damals, Papa, guck mal, da fährt ein Haus. Also dieses Gefühl, du gehst durch so eine vollständig idyllische, es war auch Sommer, es blühte alles im Treppenviertel und dann fährt da sozusagen so ein Riesenkahn vorbei. Diese Kontraste mag ich einfach total an Hamburg und das ist schon etwas, was man, finde ich, da gerade ganz wunderbar erleben kann.
Und jetzt zum Abschluss das Gebäude, das Sie abreißen möchten.
Das Gebäude, das ich abreißen möchte, ist natürlich immer schwieriger. Außer ich müsste jetzt auf jeden Fall eins finden, das nicht denkmalgeschützt ist, weil sonst kriegt man ja an der Stelle auch Ärger.
Das haben Sie
ja
in der Behörde ein bisschen im Griff.
Das haben wir nicht im Griff, weil der Denkmalschutz sozusagen ja festlegt. Ich habe gar nicht das eine Gebäude, das ich abreiße, überlege ich gerade die ganze Zeit. Ich glaube nicht wirklich, weil ich eigentlich mir zur Aufgabe gemacht habe, mit dem, was da ist, zu arbeiten. Und ein Gebäude, das mich wirklich nervt, habe ich ehrlicherweise gerade gar nicht vor Augen, muss ich gestehen. Also nicht in unserer Stadt hier.
Es gibt aber der Cityhof, da haben Sie sich schon sehr stark für gemacht, dass er fällt.
Nein, ganz ehrlich, ich wäre dafür gewesen, dass sie erhalten geblieben wären. Da habe ich auch nie aus meinem Herzen eine Mördergrube gemacht. Aber in dem Moment, in dem die politische Entscheidung gefallen ist und getroffen wurde, und das war ja noch sagen zu der Zeit, zu der ich noch nicht Senator war, gilt dann auch, dass eine Staatspraxis danach nicht mehr von Regierungsmitgliedern hintertrieben werden sollte, sondern man sich dann darum kümmert, dass das, was man vereinbart hat, auch durchgesetzt werden kann. Und ich habe mich damals dagegen gewendet, dass manche behauptet haben, dass der Abriss der Cityhof-Hochhäuser den Welterbestatus des Kontorhausviertels beschädigt. Und das war nun offensichtlich eine vorgeschobene Behauptung, weil man was anderes erreichen wollte. Ich hätte es durchaus sehr bedenkenswert gefunden, sich anzugucken, ob man diese Gebäude revitalisieren kann, mit den Vorgaben allerdings, die man als Stadt damals politisch gemacht hat, dass der Wohnungsbau realisiert werden sollte und dergleichen mehr, war vollkommen klar, das geht mit diesen Gebäuden nicht. Und vielleicht ist es insofern am langen Ende auch sinnvoll, weil die Frage, wie viel neuen Büroraum wir tatsächlich brauchen in der Stadt, ja durchaus eine ist, die man mit veränderten Office-Konzepten nach Corona sich auch nochmal neu angucken muss. Und Wohnraum brauchen wir definitiv. Insofern kann ich die Abwägungsentscheidung mitgehen. Spannend gefunden, sich zu überlegen, wie kriegt man diesen Aufbruch in die Moderne und in das moderne Bauen wieder hin. Bei den Cityhof-Hochhäusern hätte ich das aber durchaus auch gefunden, wenn man gesagt hätte, wir revitalisieren ein solches Denkmal. Es ist anders gekommen und dann sollte man nicht so Scheindebatten führen, weil man hintenrum etwas erreichen möchte, was man mit den eigentlichen Argumenten nicht erreicht hat. Das finde ich unredlich.
Kommen wir zu einem Aspekt, weshalb wir auch gesagt haben, wir müssen uns eigentlich mal dringend hier zusammensetzen. Es geht um den Faktor Kultur für Stadtentwicklung. Ist ja gut 2 Jahrzehnte her, da hat ja das Buch von Richard Florida, The Rise of the Creative Class, so ein bisschen neues Denken auch initiiert. Man hat erkannt, Kultur ist kein irgendwie nice to have, sondern ein must have für Städte. Ist das heute immer noch so? Weil inzwischen gibt es ja auch einige, die davon abrücken, was damals Richard Florida geschrieben hat.
Naja, sagen wir so, Richard Florida selber ist ja ein Stück weit abgerückt in späteren Büchern von sozusagen der These oder vielleicht auch von der Interpretation dieser These, die ja doch sehr weitreichend war, weil diese Creative Class umfasste ja, glaube ich, auch Lehrer und Rechtsanwälte, Leute, die wir jetzt vielleicht als Lebenskünstler, aber nicht zwingend als sozusagen Künstler oder Kreative im engeren Sinne betrachten. Was, glaube ich, richtig ist, und das hat nicht abgenommen, sondern meines Erachtens eher noch fast zugenommen, ist eine gesellschaftliche Relevanz von künstlerischem und kreativem Denken, nämlich sich eine Fähigkeit zu bewahren, sich Zustände anders zu denken, als sie momentan sind. Und insofern auch jenseits von so Pfadabhängigkeiten, in denen wir uns ganz häufig bewegen. Also ich nach dem Muster, ich bin schon 10 Schritte in diese Richtung gegangen. Insofern werden der 11., 12. und 13. Schritt zwangslogisch so aussehen müssen. Da dann auch den Bruch, den Pfadwechsel, sagen, einen anderen Blick in eine Zukunft zu wagen, andere Möglichkeiten mal ausspielen, austesten. Das ist etwas, was Künstler und Kreative, glaube ich, besonders gut können. Und das ist etwas, was wir gesellschaftlich auch besonders brauchen. Und gerade große Städte, die, finde ich, völlig zu Recht den Anspruch für sich haben, Olaf Scholz hat das mal Laboratorium der Moderne genannt für Hamburg, also auszuprobieren, wie es denn noch sein könnte und wie man mit Problemen auch besser umgehen kann, als man es momentan tut. Das ist eine Aufgabe, die haben große Städte, weil sie Trendsetter sind für eine Gesellschaft, und dafür brauche ich zwangsläufig auch diejenigen, die zu diesem Denken und zu diesem Arbeiten fähig sind. Und deswegen, glaube ich, ist der Ursprungsimpuls von Florida heute so zu übersetzen, dass wir in allen unseren wirtschaftlichen Prozessen mehr Kreativität brauchen und sozusagen Kreativwirtschaft und sozusagen Creative Class nicht so empfinden wie so eine Horde von Daniel Düsentrieb-Typen, die sozusagen coole kleine Erfindungen bauen, die aber niemals eine Marktreife haben, sondern tatsächlich eher als Menschen, die tatsächlich eine Innovationspraxis mitbringen in Veränderungsprozesse, die total spannend ist. Und da sagen, sind wir volkswirtschaftlich, das ist jetzt gar kein Hamburger Thema, sondern insgesamt noch viel zu sehr in unseren jeweiligen Silos drin. Die Autoindustrie denkt auf ihrem Weg, die Logistik denkt auf ihrem Weg. Und das aufzubrechen und mal horizontal zu gucken, wie machen das eigentlich andere, da, glaube ich, haben wir noch eine ganze Menge Potenzial vor uns. Und das wird dann auch Städte kreativ zum Vibrieren bringen, wenn wir das hinbekommen.
Hat Hamburg dann den richtigen Mindset? Weil wenn wir so ein bisschen in die Historie gucken, ist Hamburg ja immer eine sehr merkantil, wirtschaftlich, handelspolitisch geprägte Stadt und wenig eine, die vielleicht auch das schräge Denken zulässt.
Ja, weiß ich gar nicht unbedingt. Also ich, als jemand, der von außen dazukommt, hat man ja manchmal die Chance, auch auf eine Stadt anders zu gucken als jemand, der hier aufgewachsen ist. Also wenn man so ein bisschen in die Geschichte der Stadt zurücksieht, dann findet man auch im merkantilen Denken eine ganze Menge Momente, wo Leute echt disruptiv gedacht haben. Also die Umstellung des Hafens beispielsweise, als sagen ganz wenige Menschen ja gesagt haben, wir gehen weg von der Stückgutfracht um Stückgut und gehen hin zum Containerumschlag. Das haben nicht viele Häfen in der Zeit in der Konsequenz gewagt, vor allem nicht die innerstädtischen Häfen. All die Städte, die es damals nicht gewagt haben, haben heute keine Häfen mehr, sondern brauchen jetzt Kreativwirtschaft, um sich zu erzählen, dass ein East End sozusagen ohne den industriellen Kern irgendwie auch was Schönes ist. Insofern glaube ich, da ist schon eine ganze Menge Disruption. Und auch, dass man sowas wie sagen die Ansiedlung von Airbus und den Flugzeugbau hier organisiert hat, dass man sowas wie die Hafen City sagen plant und sagt, wir machen ein riesiges Konversionsprojekt mitten in der Stadt und denken einen Stadtteil neu, erweitern die Innenstadt.
Aber da hat man erstmal alles quasi plan gemacht. Da hat man alles abgerissen, was sich in den Weg gestellt hat.
In dem Fall hat man alles plan gemacht, weil man dort aber dann auch die Möglichkeit hatte, wirklich was völlig Neues zu bauen. Das kann auch mal eine sozusagen eine Logik sein an der Stelle, vor allen Dingen, wenn man nebenan die mit der Speicherstadt ja nur wirklich eines der herausragenden historischen Gebäudeensembles hat. Übrigens auch dazu, wo wir vorhin beim Denkmalschutz waren, der berühmte Satz von Lichtwag über die Freie- und Abrissstadt Hamburg bezog sich ja seinerzeit darauf, dass Lichtwag sauer war, dass die Stadt die Gängeviertel abgerissen hat am Hafen, genau an der Stelle, an der später die Speicherstadt gebaut wurde, die jetzt heute unser Weltkulturerbe ist. Also manchmal wird so ein disruptives Wirken auch erst 100 Jahre später erkannt in der Bedeutung, die es hat. Also das kann Hamburg schon. Was wir tatsächlich noch besser machen müssen aus meiner Sicht, aber wie gesagt nochmal eine Aufgabe, die glaube ich insgesamt volkswirtschaftlich liegt: Wir haben eine sehr, sehr starke Kreativwirtschaft. Das sind fast 100.000 Arbeitsplätze, die wir in dem Bereich haben. Und auch viele große Unternehmen, die aus dem Bereich der Kreativwirtschaft tätig sind. Wir haben vor 2 Wochen die OMR hier gehabt. Sozusagen wahrscheinlich das zentrale Leitevent der Kreativwirtschaft in Deutschland mittlerweile, wer da alles zusammenkommt und zeigt, was man mit Kreativität im Digitalen bewegen kann. Und die horizontale Vernetzung in andere Branchen hinein, also das, was wir mit der Kreativgesellschaft mit sowas wie Cross-Innovation-Prozessen machen, wo es eben nicht mehr nur darum geht, die klassischen Industrieakteure beauftragen, ein Designbüro mal einen Prozess hübsch zu machen, sondern tatsächlich gemeinsam auf die Prozesse zu gucken und sie gemeinsam weiterzuentwickeln und Innovationen nicht nur zu begreifen als, da forscht jemand was an der Uni, dann gehe ich damit in die Anwendungsforschung, dann baue ich daraus ein Produkt und nach 8 Jahren habe ich in einem schönen F&E-Prozess ein Produkt, das 100.000-fach getestet ist und das bringe ich dann an den Markt, sondern tatsächlich offen und agile Innovationsprozesse betreiben, wirklich quasi am Markt auch mit Kundinnen und Kunden gemeinsam etwas entwickeln, im Gehen ausprobieren, wie es weitergehen kann. Das kann man von Kreativwirtschaft lernen und da tut sich Deutschland insgesamt, und da tun sich, glaube ich, alle sehr wirtschaftlich erfolgreichen Städte und Landstriche aus der alten wirtschaftlichen Logik noch ein bisschen schwer, diese neue zu adaptieren. Und da können wir Agilität fördern.
Muss also quasi Stadtentwicklung da auch Freiräume zur Verfügung stellen? Weil, also ich erinnere mich da ein bisschen an den Satz von Ole von Beust, auch hier im Podcast-Studio, der sagte, Hamburg ist ihm persönlich immer zu fertig gewesen. Es gibt zu wenig Rückzugsräume, zu wenig diese schrabbeligen Flächen, wo auch Lebenskünstler sich ausprobieren können.
Ja, ein bisschen ist das so, würde ich gar nicht, also es gibt den schönen Satz über Berlin, den ein Stadtsoziologe vor 100 Jahren mal geschrieben hat, der hat gesagt, Berlin sei eine Stadt, die immer wird und niemals ist. Und das finde ich einen sehr schönen Zustand für moderne Städte. Und ich glaube, man sollte versuchen, diesen Zustand zu erreichen. Hamburg ist sehr fertig, ist sehr ordentlich, ist sozusagen sehr, sehr klar in seinen Prozessen. Was im Großen und Ganzen auch was Großartiges ist, wenn man hierher zieht und man stellt fest, eine Stadt funktioniert, ist das etwas prinzipiell sehr, sehr Gutes, kann ich sagen, als jemand, der auch schon mal in Städten gewohnt hat, dem man nicht nachsagt, dass sie an jeder Stelle gut funktionieren. Aber in der Tat, diese Freiräume, an denen auch dieses Denken möglich ist, zu denen muss man sich bewusst entscheiden in der Stadt, eben weil diese Stadt sozusagen einfach eine sehr klare Vorstellung von sich hat, wie sie sein will. Und wir eben nicht, wie viele Städte, die wir in Ostdeutschland erleben, so eine Stunde 0, 89, 90 hatten, mit denen man dann auch quasi völlig neue Zwischenräume füllen konnte. Oder im Ruhrgebiet auch. Im Ruhrgebiet war die Industrie irgendwann weg. Auf einmal gab es wahnsinnig viele Zwischenräume und Brachflächen, über die man neu nachdenken konnte. Hamburg hat aufgrund seines wirtschaftlichen Erfolges, aufgrund seiner sozusagen auch guten Strukturiertheit, nicht diese durch Katastrophen entstandenen Flächen, die man irgendwie neu füllen kann, sondern muss sich entscheiden, solche Räume bewusst zu schaffen. Deswegen sowas wie die Kreativgesellschaft, die solche Prozesse dann auch steuert, um am Oberhafenquartier, am Hochwasserbassin, hoffentlich perspektivisch am Kaltenkirchner Platz sagen, oder auch dann irgendwann später vielleicht nochmal oben am Diebsteich solche Flächen dann auch entwickeln zu können, oder mit dem Programm Freiflächen, das wir jetzt 2 Jahre lang in der Innenstadt gemacht haben, auch den Immobilienbesitzern in der Stadt zeigen, welche Strategien es geben könnte, wie man mit Flächen anders umgehen kann. Und dann es aber hoffentlich schaffen, das wieder in den Mindset derjenigen, die am Ende über die Flächen auch verfügen, hineinzubringen, weil es ja auch nichts bringt, wenn wir als Stadt die Flächen alle aufkaufen und sie dann städtischerseits betreiben. Sondern Hamburg war immer dann besonders stark, wenn es gelungen ist, das auch wirtschaftlich zu denken.
Diese Otten sind so ein Beispiel dafür, wie es klappen kann. Da gab es ja auch quasi die Deindustrialisierung, gab die vielen alten Fabrikhallen. Da sind dann wirklich am Anfang Gentrifizierung, Studenten, Künstler hingegangen. Da haben wir jetzt Kinos, da haben wir Ateliers. Da haben wir es eigentlich geschafft, was vielleicht auch ein Modell für die Stadt sein kann?
Da haben wir es geschafft. Man muss ein bisschen aufpassen. Otten hat es an 2, 3 Stellen natürlich dann auch, sagen, ist der nächste Schritt, den man dann irgendwann hat. Irgendwann fällt das Arbeiten dann fast wiederum komplett weg. Und ich komme dann in eine reine, sozusagen in ein reines Wohngebiet hinein. Und natürlich auch irgendwann gehen Gentrifizierungsprozesse auch so weit, dass die Mieten sich in Dimensionen bewegen, die dann auch für diejenigen, die mal dahin gezogen sind und die Pioniere in der Stadtentwicklung waren, es dann wieder schwierig machen, dort zu bleiben. Das heißt, irgendwann mal vor etlichen Jahren in einer Diskussion gesessen mit einem sehr, sehr linken Stadtsoziologen in Berlin, der mich verdutzt hat mit der These, dass er sagt, es gebe nur eine Sache, die noch beknackter sei als Gentrifizierung, und das sei keine Gentrifizierung, weil er sagte, dann ist eine Stadt am Ende tot. Die Frage ist, in welchem Maße und wie kriege ich es hin? Kann ich das so langsam machen, dass es funktioniert, und habe ich es auch so weit als Stadt in der Hand, dass ich weiß, wo ich aufhöre an der Stelle und wo ich dann auch gegensteuern kann? Was wir, glaube ich, schaffen müssen stärker, und das ist ja vor allen Dingen das, wo ich finde, und da ist eine ganze Menge Potenziale, wenn ich nach Hammerbrook gucke oder eben auch in den Osten der Stadt, wo wir noch viele Flächen haben, glaube ich, die man weiterentwickeln kann, wo wir viel machen können, dass wir gemischte Quartiere entstehen lassen, dass wir eben tatsächlich Quartiere, da finde ich, werden Städte besonders interessant, und das ist auch das, was wir im kreativwirtschaftlichen Kontexten immer wieder merken, Wohnen, Arbeiten, Freizeit tatsächlich in einem Raum verdichtet zusammenzudenken und nicht in dieser funktional zergliederten Stadt, die Stadtplaner über Jahrzehnte hinweg so toll fanden, dass man irgendwie sagt, da wohne ich, da arbeite ich, da habe ich Freizeit, und das ist möglichst jeweils geschieden. Ich glaube, Menschen heute, die in Städten wohnen, haben es gerne auf einer Mikroebene bunt und nah beieinander und dicht und finden die Reibung, die daraus entsteht, die uns ja auch Stress macht, aber eigentlich spannend und Teil sozusagen auch von städtischer Dynamik. Und ich glaube, das hinzubekommen ist eine Aufgabe in der Stadtentwicklung, wo durchaus an vielen Prozessen und Projekten gerade gearbeitet wird. Und da haben wir noch eine Menge an Entwicklungen vor uns.
Wo würden Sie denn hinziehen, wenn Sie jetzt nicht knapp 50, sondern knapp 20 wären? Welcher Stadtteil würde Sie reizen?
Wenn ich nach Hamburg käme, also meine These ist ja, spannend wird in den nächsten Jahren in Hammerbrook und Rothenburgsort. Vielleicht in Wilhelmsburg sicherlich auch noch, aber auf eine andere Art, weil der Sprung über die Elbe ja niemals bedeutet hat. Ich glaube, das war auch eine Fehlannahme zu glauben, dass Menschen aus dem Hamburger Norden nach Wilhelmsburg fahren, um da shoppen zu gehen. Der Eindruck ist ja manchmal entstanden, aber auch da entstehen wahnsinnig lebendige Szenen. Ich mag Stadtteile, die in Bewegung sind und die nicht fertig sind. Und gerade wenn ich nach Hammerbrook gucke, ist das, was da an Flächen sind, was da an Potenzialen ist, was man da noch entwickeln kann perspektivisch, finde ich irre, wenn uns das gelingt, diese Wasserlagen aufzuschließen, wenn es uns gelingt, sozusagen die ersten Pioniere, die wir da haben, InnoGames beispielsweise aus der Gamesbranche und andere, wenn darum Ökosysteme entstehen und da einfach sagen in Wendenstraße das Künstlerhaus und andere Sachen. Also da merkt man, was da gehen kann, und ich glaube, da wird noch eine ganze Menge mehr passieren. Das wäre auch ein bisschen logisch, weil das sagen ja wie in fast allen westeuropäischen Städten ja der Osten über lange Jahre so vernachlässigt gewesen ist. Ich habe mir mal erklären lassen, weiß nicht, ob das stimmt, dass das ein bisschen was damit zu tun hat, dass der Wind hier meistens von Westen weht und deswegen in industriegeprägten Städten immer im Osten die Luft schlechter ist als im Westen. Deswegen sozusagen gibt es überall diese East-End-Prozesse. Und wenn Hamburg so einen East-End-Prozess haben könnte, wo tatsächlich so ein neues Quartier entsteht mit einer neuen Qualität, dann wäre das, glaube ich, der Bereich, wo noch eine ganze Menge an Potenzial geht. Ich stelle aber fest, wann immer ich mit auch Unternehmen darüber rede, sich hier anzusiedeln und sich dieses Viertel anzugucken und zu sagen, gründet doch da was, noch ist die Bereitschaft sehr unterentwickelt. Und noch sagen alle, nee, eigentlich muss es sich zwischen Ottensen, der Schanze und St. Pauli abspielen. Und es ist, glaube ich, noch ein bisschen gemeinschaftliche Arbeit zu erklären, dass die Stadt nicht am Hauptbahnhof endet, sondern dass dahinter noch eine ganze Menge spannende Stadt kommt.
Kultur ist ja oft so ein Pionierorganismus. Damit geht's los. Muss da die Stadt auch vielleicht noch mehr Impulse setzen und sagen, wir schaffen genau in diesen Stadtteilen, die wir entwickeln wollen, die Flächen, die Möglichkeiten, damit sich Künstler, Kreative da niederlassen können?
Ein bisschen ist das so. Wir haben das ja beispielsweise sowohl mit dem Oberhafenquartier, das ja quasi genauso ein Scharniergrundstück ist, gemacht. Wir haben
was auch ursprünglich abgerissen werden
sollte. Genau, das gleiche gilt fürs Hochwasserbassin, was dann sozusagen in Hammerbrook ja ist. Es ist nicht ganz gelungen, weil es nicht im städtischen Besitz war, sagen dann noch ein bisschen weiter sagen mit anderen Industriearealen, die da gewesen sind, wo es dann sagen auch phasenweise etwas schwierig wurde bei den vielen Eigentümerwechseln, die wir haben. Aber klar, wir müssen schon gucken, dass wir zumindest so Kerne schaffen, an denen sich dann andere Dinge anlagern können. Und da ist die Kreativgesellschaft auch immer unterwegs, und wir sind mittlerweile auch dabei, dass das längst nicht mehr nur heißt, in Altbaubestände zwischennutzend hineinzugehen, bis irgendjemand eine neue Idee hat, die dann auch wirtschaftlich tragfähig ist, sondern wir fangen auch zunehmend an, darüber nachzudenken, inwiefern wir nicht sogar perspektivisch Kreativimmobilien neu bauen müssen, um sie dann auch entsprechend zur Verfügung zu stellen, weil wir eben gar nicht mehr so viele Altbaubestände haben, die in die Zwischennutzung gehen, weil natürlich der Druck einer wachsenden Stadt und einer auch nach innen hin ja wachsenden und sich verdichtenden Stadt diese Potenzialflächen immer weniger werden lässt, und man deswegen auch, sind wir gerade auch intensiv mit der Hafen City im Gespräch, auch gerade was den Billebogen und anderes angeht, was man da eben auch entsprechend sozusagen machen kann, um sowas zu schaffen. Die Hoffnung war ja auch ein bisschen, nehmen Sie noch ein anderes Beispiel an der Ecke, dass wir mit dem Opernfundus auf dem Huckepack Bahnhof Gelände auch da im Osten künstlerischen sagen Anker setzen, an den heran sich dann anderes bewegen kann. Da ist diese Entwicklung gerade etwas auch durch die Corona-Zeit ins Stocken gekommen. Aber das ist natürlich auch so ein künstlerischer Ankerpunkt, der gerade in dieser Mischung Kunst und Handwerk in einem solchen Fundus und in den Werkstätten, die da sind, auch noch ganz spannende Potenziale bietet.
Müssen Sie eigentlich im Senat noch Überzeugungsarbeit leisten? Weil ich kann mir vorstellen, dass die Wirtschaftssenatorin mitunter auch sagt, wir brauchen das als Wirtschaftsfläche, und die Stadtentwicklungssenatorin sagt, wir wollen aber Wohnungen bauen. Du mit deiner Kultur.
Ja, das ist aber, dann sage ich, ihr mit eurer Industrie und eurem Wohnen. Nein, also im Kern ehrlicherweise geht das sehr vernünftig zusammen, weil wir ja alle miteinander wissen, und gerade was die Flächen im Osten angeht, hat auch Bruns Berntek immer schon gesagt, er will sowas schaffen, er hat das urbane Produktion genannt. Ich habe den Begriff immer ganz komisch, bis ich mich aufklären lassen, das ist offensichtlich der Fachbegriff der Stadtplaner, der im Prinzip nichts anderes sagt, als das soll so aussehen wie in meiner Jugend im Ruhrgebiet. Es steht mitten im Wohngebiet eine Fabrik, die ist nur so aufgebaut, anders als damals bei uns, dass sie auch leise ist, dass sie emissionsarm ist, aber dass im Prinzip produzierendes Gewerbe auch mitten in einer Stadt und in einem Wohnquartier sein kann und man das auch sozusagen als wechselseitig befruchtend bearbeiten kann. Und am Ende wissen wir alle, und das machen wir auch, wenn wir große Stadtteile planen oder wenn wir in diese Planungsprozesse reingehen, wir denken Kultur- und Kreativflächen mittlerweile mit, und auch die Wirtschaftssenatoren.
Auch in der Science City zum Beispiel, da vermisse ich so ein bisschen diesen Kulturansatz.
Da ist der Kulturansatz, der kommt an der Stelle rein, er ist nicht also so stark. Auch. Er ist nicht so stark wie beispielsweise in Oberbillwerder, wo wir das viel strukturierter mittlerweile machen. Aber natürlich ist die Science City jetzt auch ein sehr spezifisches Projekt, weil sie natürlich vor allen Dingen die Wissenschaftsflächen aktivieren muss. Aber gerade die Akteure rund ums DAISY haben ein sehr, sehr genaues Gespür dafür, dass Kunst auch ein eigener Innovationsraum sein kann und suchen von sich aus schon seit Jahren sehr viele Kooperationsprojekte mit Künstlerinnen und Künstlern gemeinsam, weil sie die Frage, wie vermitteln wir eigentlich das, was wir machen, durchaus mit Künstlern gemeinsam entwickeln. Es sind tolle Kunstprojekte, tolle Ausstellungen schon entstanden, die auch hiermit gemeinsam mit Hamburger Galerien entwickelt worden sind. Aber dieses Zusammendenken und wie gesagt auch zu begreifen, und da renne ich bei Melanie Leonhard eher offene Türen ein, dass Kreativwirtschaft ja nichts ist, was ich mache anstelle von Gewerbe, sondern das ist Gewerbe. Das ist vor allen Dingen, ehrlicherweise, wenn wir in den Digitalbereich hineingehen, hoch wertschöpfungsintensives Gewerbe. Das ist, wenn ich in den Bereich klassischer Kreativberufe hineingehe, sehr stark beschäftigungsrelevantes Gewerbe. Wir haben einen überproportionalen Beschäftigungsanteil in der Kreativwirtschaft, gemessen an der, am Umsatz der Unternehmen. Das heißt, ich schaffe da wirklich real eine ganze Menge Arbeit für eine Stadt, in der ja auch ganz viele junge Menschen sind, die sagen, wir sind auch hierher gekommen, weil wir hier kreativ arbeiten wollen. Und natürlich schaffen wir damit Innovationsräume. Und wenn wir insofern nachdenken, beispielsweise sowas wie einen digitalen Stadtteil in der Hafen City zu bauen, dann ist das etwas, was von der Logistikseite und von der Kreativwirtschaftsseite im Prinzip beidseitig aufeinander zuwächst, weil es um die Frage geht, wie denke ich Logistikprozesse mit digitalen Technologien neu? Und dann begegnen sich da die verschiedenen Akteure und dann brauchen die auch Flächen beieinander. Und insofern ist das gar nicht so sehr so ein Konkurrenzdenken, sondern ich glaube etwas, was sich sehr stark synergetisch verstärken und weiterentwickeln kann, wenn wir das gut hinbekommen.
Kommen wir jetzt halt mal zu zwei Großprojekten, die so ein bisschen auf der Agenda stehen. Das eine ist ja auch von Ihnen präsentiert worden im Wahlkampf 2020. Das war auch nach der Finnlandreise nach Helsinki die Idee des Haus der digitalen Welt. Und da habe ich noch Ihren Satz im Ohr, eine Elbphilharmonie der Digitalisierung. Dafür ist es relativ leise geworden, finde ich, um das Haus der digitalen Welt.
Na, es ist leise geworden. Also erstmal könnte man jetzt mir boshaft vorwerfen und könnte sagen, wenn du von der Elbphilharmonie sprachst, offensichtlich braucht ihr auch den Zeitraum, um sie zu entwickeln. Aber das liegt in dem Fall daran,
dass wir... Auch die Kostenexplosion.
Ne, das hoffentlich nicht. Wir planen jetzt ja am Anfang gründlicher, damit genau das nach hinten raus nicht passiert. Also wir haben eine ganze Menge gemacht. Die inhaltlichen Konzepte sind vor allen Dingen weiter geschärft worden zwischen den Partnern. Wir haben im letzten Herbst ja auch...
Die Partner sind Bücherhallen,
Volkshochschule, die Informatik der Universität, das Jugendinformationszentrum und auch zunehmend zivilgesellschaftliche Partnerinnen und Partner, die da mit hineingehen. Das weckt schon eine hohe Fantasie. Die Universität hat auch entschieden, sagen, da jetzt stärker reinzugehen und sagen, das auch nochmal stärker zu unterstützen. Von da kam ja auch ein Teil der Idee von den Informatikern, Thilo Böhmann und andere. Das heißt, da passiert konzeptionell eine Menge. Wir haben im letzten Herbst die erste Runde an Beteiligungsprozessen gemacht, um auch mit Bürgerinnen und Bürgern und den ganzen potenziellen Partnerinnen und Partnern mal zu besprechen, wie könnte es aussehen. Und das Kernthema, was wir momentan haben, und das ist wahrscheinlich das, warum es öffentlich sichtbar gerade nicht weitergeht, ist, dass wir die Standortfrage klären müssen. Und da gerade so viel in den sozusagen verschiedenen Flächen in der Stadt in Bewegung ist, gibt es da noch keine finale Entscheidung. Und solange wir nicht auf den Stadtplan zeigen können und sagen können, da kommt's hin, entsteht so ein bisschen das Gefühl, sozusagen, es ginge da nicht weiter. Aber das ist ein Prozess, der läuft gerade mit Hochdruck. Insofern bin ich ganz zuversichtlich, dass wir da demnächst auch sagen, was werden zu sagen können. Das hat weniger was mit Wahlkämpfen zu tun, das hat was damit zu tun, dass wir jetzt einfach mal, um den nächsten Schritt gehen zu können, sagen zu müssen, hier ist es jetzt. So, und da muss man sich gegebenenfalls auch von der einen oder anderen Hoffnung, dass hier vielleicht irgendwann ein noch schönerer Standort um die Ecke käme, dann einfach mal verabschieden und entscheiden. Wie gesagt, in dem Prozess sind wir gerade und ich hoffe, dass wir da demnächst auch weiterkommen. Nicht alle Standorte, die plausibel sind, gehören uns als Stadt. So, das ist natürlich auch nochmal ein Thema, wo man dann gucken muss, kriegt man das in einem vertretbaren Rahmen hin. Und stimmen die Preise, die aufgerufen werden, überein mit der momentan realen Lage am Immobilienmarkt? Oder haben sie noch was zu tun mit einer Lage, wie sie vor 5, 6 Jahren mal war, wie sie momentan aber nicht mehr ist? Und in dieser Umbruchphase, in der wir uns da gerade bewegen, ist, und wir reden ja über ein Gebäude von weit jenseits von 30.000 Quadratmetern, also jetzt nichts Kleines, sondern schon wirklich eine markante Entwicklung, die da entstehen soll. Das muss dann auch gut geplant sein. Aber der Wille, das umzusetzen und auch die gemeinsame Arbeit daran ist nach wie vor voll da. Und ich glaube, dass das wirklich auch so ein Moment wäre, der auch für die Frage, wie denke ich Stadt kreativ neu und wie mache ich einer Stadtgesellschaft bewusst, dass es immer wieder um dieses Nachdenken, anders spielen, anders machen, auch massiv gehen kann. Da kann das wirklich ein Nukleus für Innovationsprojekte werden, die jetzt weniger wirtschaftlich getrieben sind in dem Fall. Dafür haben wir andere Projekte und andere Zonen, aber stark gesellschaftlich getrieben sind und so eine gesellschaftliche Innovation anstoßen können. Also ich bin nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir das brauchen und wir setzen gerade sehr viel daran, dass es auch kommt.
Also so eine Mischung aus, sage ich mal, Otto, Centre Pompidou und
Im Prinzip wird es was ganz Eigenes werden, aber es wird hoffentlich ein Raum werden, in dem tatsächlich eine Stadtgesellschaft sich trifft, zusammenarbeitet und alle Werkzeuge und Instrumente, die man dazu braucht, da vorfindet und die, die man noch nicht vorfindet, dann auch gemeinsam dort entwickeln kann. Und wie gesagt, wenn es gelingt, dass die Zentralbibliothek da drin ist, dass die Volkshochschule sozusagen Angebote dort macht, aber eben auch nicht nur, weil sie das sowieso schon in der Stundentafel hat, sondern weil sie auch ganz anders über die freien Angebote der Bücherhallen sieht, was denn nachgefragt wird, auch quasi in eine ganz andere Form von Responsivität, würde man jetzt in einem Konzept schreiben. Also von reagieren können darauf, was denn auch nachgefragt wird, auch sagen, was entwickeln kann, wenn die Universität die neuesten Innovationen da macht, wenn wir beispielsweise wie vor einem Jahr eine Diskussion haben, auf einmal wie ChatGPT, was ist das denn? Dann wäre das idealerweise der Ort, wo ich einfach hingehe und gemeinsam rausfinde, was das ist, weil da der Rechner steht, an dem ich es ausprobieren kann und ich Leute treffe, die das auch wissen und mit denen ich darüber reden kann und mit denen ich gemeinsam mal ausprobieren kann, was für Optionen das denn bietet. Solche Orte fehlen uns ja häufig und weil die uns fehlen, fangen dann so die Verschwörungstheorien an, was denn hinter diesen Technologien steckt, beginnen dann die Ängste, dass das bestimmt was ganz Furchtbares wird und wir lassen permanent Chancen liegen, weil wir glauben, dass das sozusagen die nächste Runde der Weltuntergangsfiktionen ist, mit dem wir uns dann auseinandersetzen, statt einfach mal frühzeitig festzustellen, dass man, wenn man weiß, wie diese Technologien funktionieren, eigentlich wahnsinnig tolle Werkzeuge für echt coole Innovationen in der Hand haben kann.
Der Ort muss die Innenstadt sein.
Der Ort muss die Innenstadt sein. Das macht's nicht einfacher, genau.
Wann glauben Sie, wird's konkret? Wann haben Sie die schöne Skizze, die ganz Hamburg lieben wird?
Ich habe sogar schon schöne Skizzen, aber die sind alle noch sozusagen in vorläufigen Status. Ich hoffe, dass wir in diesem Jahr auf einen Stadtplan zeigen können und sagen können, da ist es, das ist der Plan. Und zwar nicht erst im Dezember.
Nah am Hauptbahnhof.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your team will want to wear. Backed by above and beyond expertise, go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through work with relevant real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Die gesamte Innenstadt liegt mehr oder minder nah am Hauptbahnhof.
Gut, dann gehen wir ein bisschen weiter weg vom Hauptbahnhof. Jetzt gehen wir nochmal in die Hafen City. Da gibt es ja auch ein Großprojekt, was so ja auch eher hinter den Kulissen weiter voranschreitet. Das ist die Oper, die neue Oper. Klaus-Michael Kühne möchte ja ein bisschen von seinem Reichtum abgeben. Und wie ist der Stand?
Na, der Stand ist eigentlich unverändert der, dass wir mit Herrn Kühne tatsächlich regelmäßig sprechen darüber, ob es eine Situation, ob es ein Modell gibt, in dem er tatsächlich der Stadt eine Oper schenkt. Weil wir haben ein tolles Opernhaus und die ersten Vorschläge, die dazu gekommen sind, die ja was damit zu tun hatten, dass man im Prinzip am alten Opernhausstandort eine Immobilienentwicklung macht, aus deren Wertschöpfung
mit
man
René dann,
das war auch noch so ein Vorschlag, der damals unterwegs war, den haben wir nie plausibel gefunden, das haben Peter Tschentscher und ich ja auch sehr deutlich und sehr schnell klar gemacht, dass das jetzt kein Szenario ist. Wenn man aber darüber redet, dass Klaus-Michael Kühne, wie Sie es gesagt haben, sagen, ein bisschen von seinem Reichtum abgeben möchte oder aber zu einer großen, würde ich sagen, mäzenatischen Geste sich bereit fühlen und tatsächlich sagt, ich baue dieser Stadt ein neues Opernhaus, dann ist das etwas, wo ich sage, das lohnt allemal jedes Gespräch, weil das natürlich tatsächlich auch ein Entwicklungsimpuls sein kann, Kulturorte neu zu schaffen, wie Georges Delanoë gesagt hat, ist für eine Stadt immer ein Aufbruchssignal. Das gelte auch für solch ein Opernhaus. Aber wir sind noch nicht an einem Punkt, an dem wir sagen können, ob es am Ende überhaupt gelingt, das hinzubekommen.
Sie waren aber schon in einigen Architekturbüros in Nordeuropa und haben sich da mal über ein konkretes Erscheinungsbild auch unterhalten.
Ja, wir haben uns angeguckt, wie an bestimmten Orten in der Stadt so etwas aussehen könnte. Also das ist ehrlicherweise auch nicht wir, sondern die Hafen City. Aber das sind Dinge, die müssen wir ja machen, weil wir gucken müssen, gibt es überhaupt Flächenpotenziale, auf denen man das sinnhafterweise realisieren kann, bevor wir sagen, entscheiden, ob das Sinn hat, aber das ist nur
Die Fläche haben wir ja am Barkenhöft.
Es gäbe eine Fläche, bei der das theoretisch ginge, die sozusagen einige ganz interessant fänden. Die Frage ist aber, finden wir ein Modell, das für Herrn Kühne plausibel ist, das zu machen, das für die Stadt plausibel ist und dass das Geld auch sozusagen herbeiführt, das man braucht, um ein Opernhaus zu bauen. Das geht ja nicht, indem ich sage, Summe X muss reichen. sondern am Ende muss man auch klar haben, und dafür brauche ich Architekten, was kostet denn eigentlich ein Opernhaus dieser Größenordnung, dieser Flächenpotenziale, die man da hat, um dann festzustellen, über welche Baumasse rede ich, wie sieht das an dem konkreten Ort in der Stadt aus, dann bekommt das Ganze ein Preisschild und da muss ein Mäzen entscheiden, ob er dieses Preisschild in der Lage ist und bereit ist und willens ist, dann auch zu tragen und zu begleichen. Und das ist etwas, das ist nach wie vor pending, würde man sagen. Das ist noch nicht entschieden, ob das soweit kommt. Aber solange es nicht abgesagt ist, versuchen wir weiter darüber zu reden, weil es natürlich ein toller Impuls wäre, wenn eine solche Schenkung zustande käme. Aber ob sie zustande kommt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch überhaupt nicht sagen. Das ist
aber Sie sind völlig offen. Interessiert, Sie persönlich?
Ich, also ein Kultursenator sagt, nee, ich will keine neuen Kulturorte, der wäre, glaube ich, grundsätzlich schlecht beraten.
Ja, es gibt
ich
auch einige im Senat, die jetzt nicht so dem zugetan sind, dieser Idee.
Die haben dann noch nicht mit mir direkt gesprochen, wenn das so ist. Wenn die mit Ihnen gesprochen haben und Ihnen das sagen, dann können Sie denen ja das nächste Mal sagen, dass Sie auch auf mich zukommen können, dann können wir darüber nochmal reden. Aber ich kann noch, also ich könnte selber als Unbeteiligter noch gar nicht entscheiden, weil ich selber noch nicht entscheiden kann, ob es ein Modell gibt, das ich am Ende plausibel in der Umsetzung finde, weil das Modell noch nicht gefunden ist. Und insofern die Option, dass jemand, der sehr kulturbegeistert ist, der sehr kunstbegeistert ist, der Stadt anbietet, ich baue euch ein Opernhaus. Und zwar State of the Art, sagen so, wie man im 21. Jahrhundert Oper attraktiv gestalten kann, ist etwas, das verdient auf jeden Fall näher betrachtet zu werden. Und das kann eine tolle Chance sein. Das ist so ein bisschen, erinnert mich manche Debatte, die wir darüber führen, auf einer sehr abstrakten Ebene an die Diskussion, die es vor der Elbphilharmonie ja auch schon mal gab, auf einer anderen Ebene, wo alle gedacht haben, was macht man denn dann perspektivisch mit der Leisthalle, um dann nur festzustellen, dass wir mittlerweile die Zahl der Besucherinnen in Konzerten verdreifacht haben und auch die Leisthalle nach wie vor gut gebucht ist. Nur wird es nicht so sein, dass Hamburg dann ein zweites Opernhaus haben wird, im Sinne von, wir betreiben dann zwei Opern. Also das ist, ich glaube, Berlin guckt immer ganz neidisch auf uns, dass wir eine Oper haben und mit der gut klarkommen, während Berlin mit dreien umgehen muss aufgrund der historischen Teilung. Ich glaube, das brauchen wir nicht, aber dass ein neues Operngebäude ein sozusagen Impuls für eine Entwicklung auch einer Kunstform setzen kann. Das haben wir in vielen Städten gesehen, in denen solche sozusagen Entwicklungen dann auch umgesetzt worden sind. Und das kann, aber nochmal kann, ist das wichtige Hilfsverb hier, für Hamburg ein interessanter Impuls sein. Ob es das wird, weiß ich nicht. Und wenn es das nicht wird, werden wir uns intensiv darum kümmern müssen, dass das jetzige Opernhaus sozusagen dann auf Vordermann gebracht werden wird, was auch keine ganz triviale Aufgabe ist, wie man sich vorstellen kann. Das ist sozusagen im hinteren Bereich, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das Vorderhaus ist unmittelbar in der Nachkriegszeit entstanden, einer der ersten Bauten, deswegen auch ein herausragendes Gebäude, das nach den Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges in der Innenstadt wieder neu gebaut worden ist. Aber damit natürlich auch mittlerweile in einigen technischen Bereichen ans Ende eines Lebenszyklus gekommen, was dann auch heißt, dass man in diesem Gebäude in die Investition gehen muss, was dann auch nicht,
gegenrechnen muss mit
was
dem
dann auch nicht ohne sein kann.
Möglichen Angebot. Was kommt denn eher, das Haus der digitalen Welt oder die neue Oper auf dem Barkenhöft?
Na, sagen wir mal so, beim Haus der digitalen Welt haben wir es als Stadt eher in der Hand, dass es kommt, weil wir es am Ende entscheiden. Insofern würde ich sagen, die Chancen, dass das Haus der digitalen Welt kommt, aus rein städtischer Steuerungssicht als höher einschätzen, als dass die Oper kommt. Was aber daran liegt, dass wir es bei der Oper nicht entscheiden können, sondern am Ende jemand anders ja erstmal eine Grundsatzentscheidung treffen muss, bevor wir dann über Realisierung reden, während wir beim Haus der digitalen Welt selber die Realisierung in der Hand haben.
Ich wette, die Oper kommt. Halten Sie dagegen?
Ich habe noch nie in meinem Leben gewettet.
Och, mit dem Satz kommen Sie hier nicht raus.
Das ist aber leider wahr. Ich werde eine sozusagen stehende Lebenspraxis nicht verändern. Ich habe vorgestern sogar Salman Rushdie eine Wette verwehrt. Also alles gut.
Na gut, dann befinde ich mich in bester Gesellschaft.
Auf jeden Fall.
Herr Broster, vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihre Ausführungen und vielen Dank, dass Sie zugehört haben.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
You've worked hard to build your brand, so I settle for one-size-all-fits branded clothing. Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code pod20 for 20% off your first product.
your time and expertise are valuable, making focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions, wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.